Let's dive right
in. Tauchen wir doch gleich in unser Studium des Hebräerbriefs ein. Wir haben dieses Studium unter die Überschrift Das Wesentliche und seinen Schatten gestellt. Doch bevor wir anfangen, wollen wir beten. Himmlischer Vater, wenn wir in den Hebräerbrief eintauchen und versuchen, seine Relevanz auch für diese unsere Zeit zu verstehen, bitte ich dich, dass du unser besonderer Führer bist. In Jesu Namen. Amen. Ich habe dem Abschnitt über das erste Kapitel den Titel Die Oberhoheit des Sohnes Gottes gegeben. Das erste Kapitel des Hebräerbriefs sagt uns unmissverständlich, mit wem wir es zu tun haben. Es ist unbestreitbar der unverrückbare Felsen, den die Pforten der Hölle nicht überwinden werden, und zu Recht betitelt die King James Bibel das Kapitel mit den Worten Die Oberhoheit des Sohnes.
The supremacy of the Son. Here's a quote.
Hier ist ein Zitat aus dem Geist der Weissagung. Die Persönlichkeit Gottes ist in Jesus Christus repräsentiert. Er ist das Ebenbild der Person seines Vaters. Ein Verständnis der ersten Kapitel des Hebräerbriefs ist wichtig. Im Studium dieser Kapitel unter Gebet können wir Trost und Ermutigung finden. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wobei Hebräer 3 die Verse 12 und 13 zitiert werden. Er stellt die Hauptperson des Briefes vor. Tatsächlich ist es die Hauptperson der ganzen Bibel. Er spricht dabei über die Stellung von Jesus Christus. In der Einführung sagte ich, dass wir uns einige der chiastischen Strukturen im Hebräerbrief betrachten werden. Wir werden uns nicht im Detail damit befassen, weil sie einfach so häufig vorkommen. Und wenn wir jeden Einzelnen so intensiv wie möglich beachten müssten, würden wir wahrscheinlich das meiste noch übersehen. Das Ziel des Studiums besteht darin, das Herz und die Kernaussage zu finden, ganz besonders für unsere Zeit heute. Aber Interesse halber wollen wir uns doch bei jedem Kapitel einen Chiasmus herausgreifen. Hier haben wir gleich einen interessanten. Er beginnt folgendermaßen und hat die Struktur A, B, die dann wiederkommt, A-B-. Hebräerbrief 1, Vers 2. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Wir haben also die Aussage, zu uns geredet durch den Sohn. Hebräer 1, Vers 5, das B. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das erste A, zu uns geredet durch den Sohn, das zweite A steht in Vers 8. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Zepter deiner Herrschaft. Dann folgt B. Da kommen wir zum Gegenstück des B-Verses. Dort steht, zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Was macht dieser Chiasmus eigentlich? Er sagt uns, was die Stellung des Sohnes ist. Er ist der Schöpfer der Welt. Dann vergleicht er ihn mit den Engeln. Und er führt den Gedanken der Oberhoheit des Sohnes Gottes weit über die Engel hinaus ein. Das ist das zentrale Thema. Der Chiasmus soll diese Gedanken herausheben und sie in den Vordergrund stellen. Gehen wir also Vers für Vers in dieses Kapitel hinein und bringen wir sie mit anderen Abschnitten der Heiligen Schrift in Verbindung. Hebräer Kapitel 1 beginnt im Englischen gleich mit dem Wort Gott. Und wie ich schon das letzte Mal sagte, beginnt der Brief nicht mit ich, Paulus, sondern er beginnt mit Gott. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Er bezieht sich hier also auf die Schriften des Alten Testaments. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn? Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. In der Vergangenheit wurde das Evangelium also von Engeln, von Propheten übermittelt. Es wurden den Menschen erklärt, aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der er direkt durch den Sohn zur Menschheit spricht. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Wenn ich zu meiner Bibel hier vor mir gehe, in der steht, der Brief des Apostel Paulus an die Hebräer. Und wenn wir hier den Anfang gehen, wo es heißt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Identifizieren wir hier den Sohn gezielt als den Schöpfer. Wir haben also den Schöpfer, dann schreiten wir weiter zum Erlöser, zum Herrscher, zu Gott selbst, zum Ewigen und zu seinem Namen. Denn die Bibel sagt, dass dieser Name Yahweh, der Herr, der Namen des Vaters ist, doch der Name wurde an seinen Sohn vergeben und so bezieht sich Yahweh auf beide. Vers 3 lautet, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich denke nicht, dass man diese Gedanken in trefflichere Worte als diese fassen kann. Was für eine großartige Einführung in den Hebräerbrief, die uns präzise sagt, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem Sohn Gottes zu tun, der diese Welt erschuf, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit der ganzen Gottheit ist, der Ausdruck seines Wesens, der alle Dinge durch sein kräftiges Wort trägt und der durch sich selbst den Preis für unsere Sünden bezahlt hat und von unseren Sünden gereinigt hat und diese Majestät und Herrlichkeit erhält und sich setzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Auf diesen Thron, den Gnadenstuhl, ist eine unglaubliche Einführung. Gehen wir zum Geist der Weissagung, so lesen wir im Review und Herald. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Sie zitieren hier also all diese Verse in der Einführung im Hebräerbrief. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Dann fährt sie fort. Hier wird die Stellung Jesus Christi in Bezug zu seinem Vater veranschaulicht. Während sie eins sind in ihrer Absicht und ihrem Denken, sind sie doch von ihrer Persönlichkeit her zwei. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage. Denn das durchkreuzt das gängige Denken in der heutigen Welt. Studiert man, was andere religiöse Systeme über die Gottheit sagen, ist dieses Konzept, dass der Vater und der Sohn unterschiedliche Persönlichkeit haben, aber eins in ihrem Denken sind und in diesem Sinne eins sind, ist dieses Konzept sehr, sehr wichtig. Sollten wir daraus nicht lernen, dass es unter Gläubigen Einheiten geben sollte? Es gibt keinen Grund, warum jemand das Gefühl haben sollte, dass es für ihn notwendig ist, andere auf die genau gleiche Linie seiner eigenen Individualität zu bringen. Solange wir den Verführungen Satans unterliegen, sollte jeder von uns alles nur Erreichbare haben und beachten, um eine rechte Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, sodass Christus sein versöhnendes Werk für uns ausführen kann. Und auch wenn wir uns in unserer Ausdrucksweise und der Art, wie wir unsere Individualität ausdrücken, unterscheiden mögen, sollen doch unsere Worte geheiligt und unser Charakter durch das Opfer Jesu gereinigt sein. Paulus sagt ja also, dass Jesus Christus das genaue Ebenbild des Vaters ist.
Jesus Christ is the exact image of the Father.
Er ist eins mit dem Vater. Er ist derjenige, durch den die Welt geschaffen wurde. Er hat eine eigenständige Individualität. Er ist eine eigenständige Person. Aber dieses Einssein mit Gott, diese Einheit, ist eine Einheit im Denken und eine Einheit der Absicht. Und wenn wir uns das zu Herzen nehmen können, sogar in unseren eigenen Reihen, dann könnten viele der Streitereien, die es unter uns in Bezug der Erkenntnis gibt, beseitigt werden. Römer 8, Vers 34 sagt, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Was uns in Einklang mit Hebräer 1, Vers 4 bringt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Jesus Christus kann nicht einmal mit den himmlischen Herrschern verglichen werden. Er ist so viel herausragender als sie, so viel mehr erhabener als sie. Die Bibel sagt, durch ihn wurden alle Dinge geschaffen und ohne ihn wurde nichts geschaffen. Alles kommt von Jesus Christus. Er ist also eins mit dem Vater, er ist das genaue Ebenbild. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie passend ist es doch, dass dieser Brief mit dem Wort Gott beginnt. Wir müssen uns dieses Wort noch ein wenig detaillierter betrachten. Das machen wir bald. Wir dürfen die Formulierung, er ist erhabener geworden, im Englischen, er wurde gemacht, nicht missverstehen. Als ob das andeuten würde, dass Christus ein geschaffenes Wesen wäre. Er war von Anfang an da. In ihm war eigenständiges, unabhängiges Leben, aber er wurde erhabener als jeder andere durch das, was er durchmachte und auch bereit war durchzumachen, wie wir später noch sehen werden. Wir könnten diesen Abschnitt der Bibel so interpretieren, dass wir sagen, Jesus ist ein geschaffenes Wesen. Nein. Was machte ihn erhabener? Oder besser, wie es auf Englisch heißt. Zum Beispiel die Art, wie er in sich selbst den Erlösungsplan darstellte. Wozu er bereit war, von der Herrlichkeit zu einer Krippe zu gehen, von Erhöhung zur Drangsal zu gehen. Das macht ihn umso viel erhabener. Wir werden das im weiteren Studium noch sehen. Wer ist dieser Jesus Christus? Das ist das große Herzanliegen von Paulus. Und es sollte auch unser Herzanliegen sein. Denn wenn das der Fall ist, kann er nicht irgendeiner Gottheit, irgendeiner anderen Weltreligion gleichgestellt werden. Alle werden ihre Knie beugen müssen. Und es ist die Menschheit, die die Exklusivität Jesu Christi wegnehmen und ihn mit den Gründern aller der anderen Religionen gleichstellen möchte, die das hier gezeigte Geschehen verpassen. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Das ist das Herzanliegen von Paulus. Gott sprach. Das Wort Gottes durch die Propheten und durch den Sohn, das fleischgewordene Wort. Die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Es trägt eine göttliche Prägung. Kein anderes Buch, das über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg geschrieben wurde, enthält so eine harmonische Beschreibung von Liebe, Opfer und Hoffnung wie dieses Buch. Es wurde nicht geschrieben, um die Sinne zu erfreuen oder die Neugier zu befriedigen. Es wurde geschrieben, um das göttliche Herz zu offenbaren und die Themen des großen Kampfes zwischen Gut und Böse offenzulegen. Seinen Ursprung, seine Lösung und seinen Höhepunkt. Wenn es Satan schafft, die Bibel im Denken der Menschen zu allegorisieren, wenn es Satan glückt, die Wahrhaftigkeit des Wortes wegzunehmen und sie durch menschliche Annahmen, menschliche Traditionen, menschliche Fabeln und menschliche Rituale zu ersetzen, dann haben wir den Plan verloren. Denn die einzige Lösung für die Menschheit, ganz besonders in der Zeit, in der wir leben, liegt in diesen Versen, die den Hebräerbrief eröffnen. Womit haben wir es zu tun? Und wie nähern wir uns dieser mächtigen Gottheit an, die sich herabließ, ein menschliches Wesen zu werden, von der Krippe bis zum Kreuztod als Erwachsener? Wer ist er? Mit wem haben wir es zu tun? Das ist kein Buch der Legenden oder Fabeln. Es ist in der Zeit, dass die Menschen es als das Wort Gottes akzeptieren. In Für die Gemeinde geschrieben lesen wir, Gottes Wort spricht zwar davon, dass Christus hier auf Erden ein Mensch war. Er spricht aber auch sehr deutlich von seiner Präexistenz. Das Wort war ein göttliches Wesen, der ewige Sohn Gottes, aufs Engste verbunden und eins mit seinem Vater. Bitte beachtet, was hier steht. Von Ewigkeit an war er der Mittler des Bundes, der eine, durch den alle Völker auf Erden, Juden wie Nichtjuden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annahmen. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ganz egal, wie sehr sich die Menschen bemühen, die Schrift zu verdrehen oder sie ihrer ursprünglichen Absicht zu berauben, bleibt diese Tatsache bestehen. Sogar wenn dieser eine Vers verändert wird, wie manche Bibeln es tun, verneint das doch nicht all die anderen Verse, die mit diesem Schriftabschnitt übereinstimmen. Ehe Menschen und Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und war das Wort Gott. Die Welt wurde durch das Wort erschaffen und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wenn Christus alle Dinge erschaffen hat, dann hat er auch vor allen Dingen existiert. Was die Bibel zu diesem Thema sagt, ist so eindeutig, dass niemand im Zweifel gelassen zu werden braucht. Christus war Gott im wesentlichen und allerhöchstem Sinne. Er war von Ewigkeit her bei Gott, Gott über alles, verherrlicht für immer und ewig. Lesen wir dazu Philipper 2, Vers 6. So steht dort, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wenn wir nicht verstehen, dass Jesus Christus wirklich Gott war, haben wir den Punkt verpasst. Wenn man sich überlegt, was die Menschheit Jesus Christus antut, sie haben ihn aus den Schulen entfernt, sie haben ihn aus den Gebäuden der Gesetzgebung entfernt, sie haben sein Evangelium der Erlösung entfernt und es durch ein von Menschen erdachtes Evangelium ersetzt. Es ist Zeit, dass wir aufwachen, dass wir verstehen, was die Bibel uns erzählt. Das sind Worte, die genauso sehr für unsere Zeiten geschrieben wurden, wie für die Zeit der Hebräer, die sich immer noch an ihre Traditionen festklammern wollten. Wenn wir verstehen wollen, was Jesus Christus ausmacht, müssen wir verstehen, was die Bibel über ihn sagt. Wenn wir zu Psalm 2, Abvers 1 gehen, steht in der King James folgende Überschrift über diesem Abschnitt. Die Herrschaft von Gottes Gesalbtem. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Halten wir hier kurz inne. Exegetisch passen die Dinge für die Zeit, für die der Hebräerbrief geschrieben wurde. Mit dieser Prophezeiung in den Psalmen ist es genauso. Es stimmte für die Zeit, als Jesus auf diese Erde kam. Es ist wahr, dass die Herrscher dieser Erde, die Römer, die Fürsten auf der Welt, wie Herodes, die sich verbanden und sich gegen den König der Könige berieten. Es stimmte für jene Zeit. Doch wenn wir typologisch den Typus auf den Antitypus anwenden, lautet meine Frage heute, beraten sich die Könige der Erde und die Fürsten gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen Jesus Christus? Entfernen sie ihn aus der Gesetzgebung? Führen sie Gesetze, Regeln, Vorschriften und Richtlinien ein, die dem Wort Gottes völlig widersprechen? Ich denke, das kann niemand leugnen. Was also für die Zeit Jesus galt, gilt genauso für die Zeit, in der wir leben. Und was sagen sie? Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Da hallen die Worte des Erzrebellen selbst wieder. Tu, was du willst, ist das einzige Gesetz. Genau genommen, mach, was entgegen Gottes Gesetz ist, und du wirst die Ehrung der Welt erhalten. Genau das geschieht auch in unserer heutigen Zeit. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Er erlaubt ihnen, das zu tun, so wie er es auch momentan tut, aber die Konsequenzen verspürt man in der ganzen Menschheit. Und jeder, der auch nur noch einen Funken Moral in sich hat, muss erkennen, es bei dem, was die Könige der Herrscher in dieser Welt mit dem Sohn Gottes machen, etwas grundverkehrt läuft. Dann wird er zu ihnen reden mit seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Da wird ein kommendes Gericht verheißen. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ignoriere die Stellung des Sohnes Gottes nicht. Sie werden erkennen müssen, dass er Herr der Herren und Könige der Könige ist. Vers 8 lautet, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erben geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Christus wird der Sieger sein, daran gibt es keinen Zweifel. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Ist das nicht faszinierend? Sind die Gerichtsurteile, die man heute in der Welt vorfindet, in Einklang mit Gottes Wort? Oder widersprechen sie direkt dem Kern dessen, was im Gesetz geschrieben steht? Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und dann dieser Vers, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Standen den jüdischen Führern, als Jesus auf dieser Erde war, diese Schriften zur Verfügung? Warum wollten sie Jesus steinigen, als er sagte, dass er der Sohn Gottes war? Sie sagten, weil er sich Gott gleich mache, bewies er es nicht ausreichend durch all die Wunder, die er wirkte? Und trotzdem ignorierten sie ihn. Nun, Die Urgemeinde verwendete diese Psalmen zu Recht auf Christus an. In Apostelgeschichte 4 heißt es ab Vers 25, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Ja, wahrlich, es haben sich versammelt in ihrer Stadt wieder deinen heiligen Sohn Gottes, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und dem Volke Israel. Hier nehmen sie also eine typologische Anwendung vor und wenden es auf Jesus Christus an. Wir haben genauso das Recht, es ebenfalls auf die Zeit, in der wir leben, anzuwenden. Jesus ist der Herrscher und die Könige der Welt haben sich gemeinsam gegen den Herrn und seinen Christus aufgestellt. Wir fahren mit Kapitel 1 des Hebräerbriefs fort und kommen zu Vers 5. Das ist ein faszinierender Vers. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Was sagen uns diese Verse? Sie sagen uns etwas über die Oberheit des Sohnes Gottes. Zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn? Zu keinem von ihnen. Hier haben wir also eine ganz besondere Konstellation. Die Leute werden wegen des Wortes gezeugt so verwirrt. Und viele beziehen dieses Wort gezeugt auf den normalen Geburtsprozess, wie wir es als Beispiel in der Menschheit sehen. Aber dieses Beispiel hat nichts damit zu tun, dass Christus ein geschaffenes Wesen wäre. Denn wir haben schon gesehen, dass er von Anfang an da war. Dass er schon immer beim Vater war. Wir werden gleich noch genauer darauf eingehen. Und dann heißt es ziemlich eindeutig, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wozu macht das den Sohn? Es macht ihn zu Gott. Denn du sollst Gott, deinen Herrn, den Gott anbieten und ihm allein dienen. Jesus ist also seinem Wesen nach Gott, der Ewige, zusammen mit dem Vater. Und er ist derjenige, auf den hin alles geschaffen wurde. Aber nicht nur die Engel müssen ihn anbeten, sondern auch die Menschen müssen ihn anbeten. Lukas 24, ab Vers 51. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Also sollten die Engelscharen ebenso wie die ganze Menschheit ihn anbeten. Und so muss er Gott sein, denn nur Gott darf Anbetung erhalten. Dieses kleine Wort, gezeugt, taucht im Hebräerbrief dreimal auf. Einmal im Hebräer 1, Vers 5, dann in Kapitel 5, Vers 5 und Kapitel 11, Vers 17. Im Griechischen ist es nicht immer genau dasselbe Wort. In Hebräer 1, Vers 5 steht, denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt genau. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. In Hebräer 5, Vers 5 lesen wir, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier ist das Wort wieder, genau. In Hebräer 11, Vers 17, der dritten Stelle, an der ein Wort im Englischen als gezeugt übersetzt wird, doch hier findet sich das griechische Monogenes. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, auf Englisch den gezeugten Sohn. Er, der die Verheißungen empfangen hatte. Was bedeutet dieses Wort? Zudem steht in Hebräer 1, Vers 6, und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Diesen Vers hatten wir gerade erst betrachtet. Was bedeutet dieses Wort Erstgeborener? Gehen wir zur Konkordanz, dann finden wir Prototokos. Unter dieser Nummer und abwechselnd mit einer weiteren Nummer. Erstgeborener, normalerweise als Hauptwort, buchstäblich oder im übertragenen Sinn, eingeboren. Es bedeutet geboren. Bezieht sich das also auf eine tatsächliche Geburt? Schlagen wir das Wort genau nach, erklärt Taya Folgendes. Bei Männern, die Kinder zeugen, geboren werden, gezeugt werden, bei Frauen, die Kinder gebären, aber es hat auch eine sinnbildliche Bedeutung. Erzeugen, verursachen, hervorbringen, auslösen, im jüdischen Sinn, jemanden, der anderen zu seiner Lebensweise bringt, jemanden bekehren, bei Gott, der Christus zu seinem Sohn macht, bei Gott, der Menschen durch deren Glauben an Christus wirken zu seinen Kindern macht. Es gibt also eine sinnbildliche Bedeutung. Gehen wir jetzt mit der buchstäblichen Bedeutung mit und machen einen Schatten zum Wesentlichen oder gehen wir mit der höheren Bedeutung mit? Das müssen wir entscheiden. Monogenes bedeutet einzigartig, einziger. Es gibt niemand anderen wie ihn. Zu welchem der Engel sagt er das jemals? Zu keinem von ihnen. Es gibt niemanden, der so ist wie er. Man kann ihn mit niemandem vergleichen. Der Einzige, mit dem er eins ist, das ist der Vater. Neben dem Wort genau wird auch das Wort monogenes in anderen Schriftstellen auf Christus angewendet. Beispielsweise finden wir monogenes in folgenden Versen in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier hat man diese Bedeutung einmalig, diese Einzigartigkeit. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier ist er dieser Einzige, Einmalige, der Einzigartige. Er ist derjenige, der uns sagt, wie der Vater ist. Darum sagte Jesus auch, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Denn ich und der Vater sind eins. Eine weitere Stelle, wo Monogenes auftaucht, ist dieser wohlbekannte Vers in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Monogenes, der Einzigartige, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wie wir es schon in den vorherigen Versen gesehen haben, ist er das Ebenbild des Vaters. Hier noch ein paar Verse, die sich auf Jesus als den Einzigartigen beziehen, den Monogenes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Auch hier findet sich dieses Konzept des Einzigartigen. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist auch das Herzanliegen von Paulus im Hebräerbrief, diese Einzigartigkeit des Sohnes Gottes zu beschreiben. Lesen wir weiter im Artikel in Signs of the Times. Der präexistente, aus sich heraus existierende Sohn Gottes. Christus ist der präexistente, aus sich heraus existierende Sohn Gottes. Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, führt Christus die Gedanken durch zeitlose Zeitalter zurück. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Er, dessen Stimme den Juden lauschten, war mit Gott als jemanden gewesen, der mit ihm eng verwachsen war. Er ist ewig. Es gab nie eine Zeit, als er nicht existierte. Nicht einmal einen Bruchteil, eine Sekunde lang war er nicht da. Er ist kein geschaffenes Wesen. Er und der Vater sind zusammen beide ewig. Er war gottgleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich heraus existierende Sohn. Und genau das lehrt auch die Schrift über ihn. Von Ewigkeit her. Gottes Wort spricht zwar davon, dass Christus hier auf der Erde ein Mensch war. Er spricht aber auch sehr deutlich von seiner Präexistenz. Wir hatten das bereits gelesen, aber lasst es uns nochmals lesen. Das Wort war ein göttliches Wesen, der ewige Sohn Gottes, aufs Engste verbunden und eins mit seinem Vater. Von Ewigkeit an war er der Mittler des Bundes, der eine, durch den alle Völker auf Erden, Juden wie Nichtjuden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annahmen. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ehe Menschen und Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und es war Gott. Auch in diesem Punkt befinden sich Bibel und der Geist der Weissagung in völliger Übereinstimmung. Christus zeigt ihnen, dass sie seine Lebensdauer zwar auf weniger als 50 Jahre festlegen mochten, dass aber sein göttliches Leben nicht nach menschlichen Maßstäben berechnet werden konnte. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung lässt nicht in Zahlen messen. Er war von aller Ewigkeit her da. Schauen wir, wie Martin Luther das sah. Es ist gut zu vergleichen, was Menschen sagen, bei denen wir wissen, dass Gottes Geist in ihnen wohnte, sie bewegte und in ihrem Leben wirkte. Luther schrieb: Wir als Christen sollten wissen, dass wir auf unsere Seiten auf den Boden sinken würden, wenn Gott sich nicht in den Waagschale befindet, um ihr Gewicht zu geben. Ich meine das folgendermaßen. Wenn wir nicht sagen können, dass Gott für uns starb, sondern nur ein Mensch, sind wir verloren. Doch wenn Gottes Tod und ein toter Gott auf der Waage liegt, geht seine Seite nach unten und unsere wie eine leichte und leere Waagschale nach oben. Und doch kann er auch leicht nach oben gehen oder aus der Schale springen. Doch er könnte gar nicht in der Waagschale sitzen, wenn er nicht ein Mensch wie wir geworden wäre, sodass er Gottes Sterben, Gottes Leiden, Gottes Blut und Gottes Tod genannt werden könnte. Denn Gott kann seinem Wesen nach nicht sterben. Aber jetzt, da Gott und Mensch in einer Person vereint sind, wird es Gottes Tod genannt, wenn der Mensch stirbt, der ein Wesen oder eine Person mit Gott ist. Luther ist also ganz unnachgiebig in diesem Punkt, dass Jesus Christus Gott selbst war. Denn wer darf Anbetung annehmen als nur Gott allein? Wir fahren mit unserem Studium des Hebräerbriefs fort und kommen zu Vers 7. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hier zitiert Paulus die Schrift und sagt kurz und bündig, dass Jesus Christus Gott selbst ist.
Jesus Christ is very God. Thou hast loved righteousness and hated.
Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Er wiederholt also erneut, dass Jesus Christus der Schöpfer aller Dinge ist. Stellen wir uns nur einmal vor, was wäre, wenn die Menschheit dieses Ideal im Hebräerbrief akzeptieren würde. Wie anders wären doch die Dinge. Nun, zur Zeit Jesu weigerten sich die Juden zu akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes war. Sie hielten es für eine Gotteslästerung, dass sie sich den Titel zu eigen machten, den Daniel gebrauchte, der Menschensohn. Und sie konnten Jesus Christus nicht mit dem wirklichen Bild Gottes in Verbindung bringen. Und doch hatten sie die Schrift zu ihrer Verfügung. Sie hätten es wissen können. Wir haben viele Stellen aus dem Alten Testament gelesen, die davon Zeugnis geben, dass es einen Sohn gibt und dass er Gott selbst ist. Eines ist auch interessant, wenn man die einleitenden Verse im ersten Buch Mose liest, taucht in 1. Mose Kapitel 1 das Wort Gott 30 Mal auf. In diesem Kapitel, das sich mit der Schöpfung befasst, steht immer die Mehrzahlform. Das ist doch interessant. Und das Wort, das dort 30 Mal für Gott gebraucht wird, steht in 1. Mose Kapitel 1 in der Mehrzahl. In anderen Kapiteln wird die Einzahl gebraucht. Doch wenn es zum Schöpfungsbericht kommt, steht das Wort 30 Mal in der Mehrzahlform, nämlich Elohim, Götter. El ist die Einzahl und Elohim ist die Mehrzahlform dieses Wortes. Wenn wir beispielsweise 1. Mose 1, Vers 26 lesen, heißt es, und Gott, Elohim, Mehrzahl, sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das ist auch Mehrzahl. Uns ähnlich, ebenfalls Mehrzahl, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht.
And over every creeping thing that creepeth upon the earth. And if we look it up,
schlagen wir das Wort in der Konkordanz nach, wird uns gesagt, dass Elohim Mehrzahl ist, Götter im herkömmlichen Sinn, aber besonders in der Mehrzahl gebraucht und mit dem Artikel für den höchsten Gott. Nun, wie gingen die jüdischen Schriftgelehrten damit um? Hier ist deutlich festgehalten, dass Gott, der alles schuf, hier in der Mehrzahl steht. Nun, sie sagten, dass dieses Gespräch, laut ihrem Talmud, dass dieses Gespräch eine Unterhaltung zwischen Gott und den Engeln war.
In their Talmud, it was a conversation between God and the angels.
So in the creation, also hatte Gott in diesem Schöpfungsbericht eine Unterhaltung mit den Engeln und sagte ihnen, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Aber die Bibel sagt genauso deutlich, dass auch die Engel geschaffen wurden. Denn ohne ihn wurde nichts gemacht, was nicht durch ihn geschaffen wurde. Mit wem wurde diese Unterhaltung wirklich geführt? Wenn sie wirklich gewollt hätten, dann hätten sie Jesus schon in diesen Versen wirklich finden können. Wenn wir noch ein wenig weitergehen und das weiter studieren, sagt Genesis 1, Vers 26, dass der Mensch im Bilde der Götter gemacht wurde. Wörtlich übersetzt liest der Vers sich so. Und die Götter sprachen, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Manche Zeitgenossen würden Gotteslästerung rufen. Aber genau das sagt der Vers. Gehen wir zu 1. Korinther 8, Vers 6, heißt es, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Gehen wir zum 5. Buch Mose 6, Vers 4, finden wir dort einen Widerhall. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Herr, wie Luther übersetzte. Und das war der Grund, warum die Juden die Göttlichkeit Christi ablehnten, denn es heißt, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Doch betrachten wir uns das ein wenig eingehender. Im Hebräischen gibt es zwei Wörter für diesen Begriff. Eins einem. Obwohl sie Ähnlichkeiten besitzen, unterscheiden sie sich doch in der Bedeutung. Die zwei Worte sind Echad und Yachid. Das Wort Yachid wird im Sinne absoluten Alleinseins verwendet. Doch das Wort Echad, das mit ein, eine übersetzt wird, enthält den Gedanken der Einheit und drückt diesen aus. Oft beinhaltet es das Konzept von mindestens zwei, die jedoch im Denken, Handeln und Ausdruck eins sind. Das ist wirklich sehr faszinierend. Wir müssen also sehr genau sein, wenn wir diese Verse lesen, um zu sehen, was sie wirklich bedeuten. Als Gott sagte, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, bezieht sich das auf eine Unterhaltung innerhalb der Gottheit. In 1. Mose 2, Vers 24 lesen wir, darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Sie sollten in jeder Hinsicht eins sein. Zwei Personen mit einem Vorhaben, einem Ziel. Das stammt vom F.C. Gilbert, Practical Lessons from the Experience of Israel for the Church of Today. Also, dieses kleine Wort, das eine Mehrzahl voraussetzt, eins im Vorhaben anstelle eines im Sein, halt bei der Schöpfung des Menschen wieder. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie, damit sie eins sein sollten in ihrer Absicht, aber nicht in einer Individualität. Die Schöpfung des Menschen, bei der man zwei Individuen hat, die in ihrer Absicht eins werden sollten, ist ein Bild von Gott. Wohin bringt das Jesus Christus in seiner Beziehung zum Vater? Eins in der Absicht, so wie es hier auf der Erde in seinem Bild der Menschheit ist. Eins in der Absicht, doch zwei Individuen, so ist es auch im Himmel.
Two individuals, so it is in heaven. So let's continue.
Machen wir weiter mit unserem Hebräerbrief, Vers 11. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veraltet wie ein Kleid. Diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, denn sie ist durch die Sünde verunreinigt. Aber sie wird wiederhergestellt werden. Dann heißt es im Vers 12, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Das Einzige, was unveränderlich ist, was für immer beständig gleich bleibt, das ist Jesus Christus. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Was bezweckt Paulus hier, wenn er es auf diese Weise ausdrückt? Zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Die Antwort liegt auf der Hand, zu keinem von ihnen. Das zeigt wieder die herausragende Stellung des Sohnes Gottes. Er arbeitete heraus, dass die Juden jede Möglichkeit hatten, die Größe desjenigen zu begreifen, mit dem sie es zu tun hatten. Aber sie entschieden sich dafür, es zu ignorieren. Meine Frage ist jetzt, was ist mit unserer Zeit heute? Haben wir jede Möglichkeit, wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir diese Schriftstellen studieren, zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben? Wenn wir über die Stellung des Sohnes Gottes sprechen, zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Zu welchen der Propheten sagte er das jemals? Und ich beziehe mich da nicht nur auf die Propheten in der Christenheit, sondern auch auf die Propheten in anderen Religionen. Zu welchen von den Propheten hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Zu keinem von ihnen. Wenn wir Jesus Christus nicht an die richtige Stelle setzen, werden wir da enden, wo die Welt sich heute befindet, die ihn aus der Gesetzgebung entfernt hat. Sie haben sich selbst an seine Stelle gesetzt und verletzen seine Gesetze durch ihre Traditionen, ihre Maximen und ihre Gesetze. Genauso leichtfertig, wie es die Juden zur Zeit Christi taten. Sind sie, die Engel, nicht all dienstbare Geister? Haben nicht alle eine Aufgabe zu erfüllen, so wie du und ich? Ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Was ist unsere Pflicht? Hinzugehen und den Klimawandel zu predigen? Oder hinzugehen und die Erlösung in Jesus Christus zu verkündigen? Martin Luther schreibt, der heilige Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und so weiter. Auch der Apostel Thomas nennt Christus Gott, als er sagt, mein Herr und mein Gott. In gleicher Weise spricht der heilige Paulus Römer 9 über Christus, dass er Gott ist, wenn er sagt, Christus, der da ein Gott über alles, gelobt in Ewigkeit, Amen. Und in Kolosser 2, denn in ihm wohnt die ganze Fülle als Gottheit leibhaftig, das heißt im Wesen. Christus muss wahrhaftig Gott sein, denn er hat durch sich selbst das Gesetz erfüllt und überwunden. Denn es ist ganz sicher, dass niemand sonst das Gesetz überwunden konnte, weder Engel noch Menschen, nur Christus allein, sodass es jene, die in ihn glauben, nicht schaden kann. Wir dürfen nicht jetzt glauben, dass Luther meint, dass das Gesetz jetzt abgeschafft ist, denn an anderer Stelle sagte er kurz und bündig, dass das Gesetz für immer Bestand hat. Was Christus jedoch überwand, war die Verurteilung durch das Gesetz. Das Gesetz verurteilt uns zum Tod. Aber Christus besiegte die Verurteilung durch das Gesetz und gibt uns ewiges Leben. Denn er hat die Strafe auf sich genommen. Das ist die Grundlage der Versöhnung. Das wird von den Weltreligionen und sogar im Katholizismus abgestritten. Und das soll der Führer der christlichen Welt sein? Hier bekundet Martin Luther eindeutig seine Glaubensüberzeugung an die Göttlichkeit des Sohnes Gottes. Er fährt fort, deshalb ist er ganz sicher der Sohn Gottes und natürlicher Gott. Wenn wir jetzt Jesus auf diese Weise verstehen, wie die Heilige Schrift ihn uns darlegt, dann ist es sicher, dass wir weder irren noch in Verwirrung gestürzt werden können und so dann leicht beurteilen mögen, was in Bezug auf alle göttlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, Religionen und Anbetungen richtig ist, die auf der ganzen Welt verbreitet und praktiziert sind. Würde diese Darstellung Christi auf dem Blickfeld genommen und in uns verdunkelt, müsste zweifelsohne völlige Unordnung kommen. Ich möchte mit Luthers Worten sagen, dass die völlige Unordnung, die wir in der religiösen Welt heute vorfinden, genau das ist, was sie gemacht haben. Sie haben Christus von seinem Thron entfernt und ihn durch einen anderen von Menschen erdachten ersetzt. Er schreibt in den Tischreden, wir dürfen an keinen anderen Gott denken als Christus. Jener Gott, der nicht aus Christi Mund spricht, ist nicht Gott. Gott band sich im Alten Testament an den Thron der Gnade. Das war der Ort, an dem er hören wollte, solange das Regelwerk und die Herrschaft Mose bestand und gedieh. Auf ähnliche Weise wird er keinen Mann oder Menschenkind hören, als nur durch Christus. Haben wir auch nur die geringste Vorstellung davon, was das heute in der Welt bedeutet? Stellen wir uns doch all die religiösen Systeme auf der Welt vor. Und hier verkündet er genau, wie es die Schrift auch macht. Wir haben das Ziel verfehlt, wenn wir nicht durch Christus zu Gott kommen. Niemand kommt zum Vater, sagt die Schrift, denn durch ihn. Solange das Regelwerk und die Herrschaft Mose bestand und gedieh, auf ähnliche Weise wird er keinen Mann oder Menschenkind hören, als nur durch Christus. Wird uns da nicht eine evangelistische Bürde auferlegt? Ist es nicht an der Zeit, dass wir Christus wieder dorthin stellen, wo er hingehört? Wie viele Juden eilten geschäftig hin und her, verbrannten dabei Weihrauch, opferten da und dort und suchten Gott an verschiedenen Orten und achteten der Stiftshütte nicht. Gerade so geht es heute. Wir suchen Gott überall, aber wenn wir ihn nicht in Christus finden, finden wir ihn nirgendwo. Ich denke, dass es für die christliche Welt an der Zeit ist, aufzustehen und sich den Hebräerbrief zu Herzen zu nehmen, der uns genau sagt, welche Stellung Jesus Christus einnimmt. Von diesem hocherhabenen Sohn steht auch in Jesaja 53, Vers 3 geschrieben, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir verachteten ihn nicht. Dazu Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Möge Gott uns Weisheit und Gnade geben, Christus dahin zu stellen, wo sein Platz ist. Und Ist es für uns als Jünger und bekennende Nachfolger von Jesus Christus nicht an der Zeit, unsere Stimme wie eine Posaune zu erheben und der Welt zu sagen, ihr sucht Gott hier und dort, aber wenn ihr ihn nicht in Christus sucht, werdet ihr ihn nirgends finden? Möge Gott uns Weisheit geben, dieses Buch zu verstehen. Wenn wir jetzt wissen, mit wem wir es zu tun haben, dass wir es jetzt mit dem Sohn Gottes zu tun haben, dem Schöpfergott, mit dem Gott, der unser Erlöser ist und von dem gesagt wird, dass er eins mit dem Vater ist und dass sein Name in ihm ist, dieser Name ist Jahwe. Ansonsten werden wir den Rest dieses Briefes nicht verstehen. Möge Gott uns also Weisheit in unserem Verständnis geben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, hilf uns, die Oberhoheit des Sohnes Gottes zu verstehen, damit wir in der Welt doch Zeugen eines Erlösungsplanes sein mögen, der im Herzen Gottes entstand und durch Gott selbst im Fleisch ausgeführt wurde. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.